Und das wünsche ich euch allen, jedem ganz persönlich, dass Gott euch irgendwas aufs Herz legt, ein Wort, ein Gedanke, der euch Kraft gibt, der euch korrigiert, der euch Freude gibt und Liebe im Herzen. Damit ihr bereit seid für das Leben, das manchmal schön ist, manchmal auch sehr schwer und manchmal auch traurig. Gott segne euch, schenke euch offene Ohren, offenes Herz und offenen Verstand. Amen. Jakobus Teil 2, und ihr habt gemerkt an der Lesung, Jakobus ist erschreckend konkret. Da kann man sich nicht rauswinden. Das Beispiel gerade mit dem Mann und dem goldenen Ring, der da reinkommt und alle sagen, boah, guck mal da, der hat richtig Geld, setz dich hier zu uns, das ist dein Platz. Und dann, und das haben wir manchmal auch im Gottesdienst, kommt ein Armer, der vielleicht stinkt, dreckige Kleidung hat und man rümpft die Nase. Erschreckend konkret. Jakobus, hatten wir beim ersten Teil herausgearbeitet, ist der Bruder von Jesus, der Halbbruder, um genau zu sein. Und der schreibt diesen Brief vermutlich um die Jahre 50 und 60. Er war Leiter der christlichen Gemeinde, der sogenannten Urgemeinde in Jerusalem, und war unter den Gläubigen hoch angesehen, auf der gleichen Stufe wie Petrus und Paulus. Das muss uns klar sein, wenn wir diesen Brief lesen. Und er war beauftragt mit der Mission unter den Juden. Paulus beschreibt es in Galater 2, Vers 9. Die Apostel haben sich alle getroffen, alle Mitarbeiter, wie das so in Kirche üblich ist bis heute, im Jahr 48 zum sogenannten Apostelkonzil. Und von dem berichtet Paulus in Galater 2, Vers 9 und schreibt, Jakobus und Petrus und Johannes, die als Säulen gelten, gaben mir, Paulus, und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft. Wir sollten unter den Heiden, sie aber unter den Beschnittenen predigen. Das heißt, Paulus hat den Job, zu den Heiden zu gehen, zu den Griechen, zu den Völkern, die nicht zu den Juden gehören. Und Jakobus, Petrus, Johannes haben den Auftrag, die Juden zu missionieren, von Jesus Christus zu berichten, ihn klarzumachen, er ist es, auf den ihr gewartet habt, der Messias. Und deswegen benutzt der Jakobusbrief, benutzt Jakobus eben auch viel aus dem Alten Testament, viel aus dem jüdischen Glauben und gebraucht eben das, was die Juden kennen und wissen vom ganzen Herzen. Und das hat Martin Luther gestunken. Er hat gesagt, ich hätte den Brief am liebsten aus der Bibel rausgeschmissen, weil er nicht Jesus Christus so deutlich verherrlicht und nicht die Gnade in den Vordergrund stellt. Ihr habt es eben gehört. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Und einer von den vier Grundsätzen Luthers war, nur aus Glaube, nur aus Gnade wird der Mensch gerettet. Dass Jakobus nicht dagegen spricht, werden wir in dieser Predigtreihe noch herausarbeiten. Das wird Thema sein, besonders Donnerstag, am Freitag und am Samstagabend. Dagegen ist Jakobus gar nicht, aber ihm ist es ein Herzensanliegen, dass die Menschen, die an Jesus glauben, endlich mal aus dem Pott kommen. Die wissen viel. Bibelverse können sie zitieren, sind clever, wissen immer gut zu reden. Aber was fehlt, sind die Taten. Ihr könnt gut labern. Aber wo sieht man euer Christsein im Alltag? Nicht nur Worte. Ich will Taten sehen. Jakobus macht das, was im ersten Korintherbrief Paulus selber sagt und schreibt, den Juden bin ich wie ein Jude. Und den Griechen bin ich wie ein? Und den Deutschen bin ich wie ein? Ja, das Evangelium ist das Gleiche. Nur wenn man das Geschenk bekommt, Emma kriegt was schön Buntes mit Herzchen. Meine Frau kriegt was mit Stil, was Edles. Und so ist das mit dem Evangelium. Man kann das unterschiedlich einpacken, das Geschenk, so dass jeder neugierig darauf wird, was da drin ist. Und genau das, was Paulus macht, macht Jakobus auch. Er redet zu den Juden über das Evangelium in der Sprache, die sie verstehen. Und das ist nichts Schlimmes. Das sollen wir tun. Das ist unser Auftrag. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, das scheint ja für die Juden zu sein. Das interessiert uns doch hier gar nicht. Heute, hier in Langenhagen als Deutsche, Und das Ding ist doch, der Kern ist derselbe, nur die Verpackung ist eine andere. Aber was Jakobus hier anspricht, passt auf unsere Gemeindesituation bis heute. Weil das Problem ist nicht der Jude, sondern das Problem sind wir Menschen. Wir haben alle die gleichen Macken, wir denken doch alle gleich und haben die gleichen Probleme auch in der Gemeinde. Denn vergesst das nicht, Jakobus schreibt schon zu Menschen, zu Juden, die in einer Gemeinde schon lange dabei sind, die schon lange mit Jesus unterwegs sind und glauben und jede Menge Wissen darüber angehäuft haben, im Herzen, in der Seele, im Verstand. Und deswegen ist der Jakobusbrief so erschreckend konkret und hält uns persönlich auch den Spiegel hin. Was würden Sie, was würdest du sagen? Jetzt kommt eine Frage. Woran erkennst du jemanden, der schon längere Zeit an Jesus glaubt? Erkennt man das überhaupt? Sollte man das erkennen? Gisela sagt ja. Frau Oelkers sagt auch. Ja, man sollte. Nur woran macht ihr das fest? Vielleicht schaut ihr erstmal auf euer eigenes Leben und denkt, wie war der Marc, bevor er zum Glauben an Jesus kam und wie ist er jetzt? Und gibt es einen Unterschied? Und das macht jeder bitte für sich erstmal. Man ist natürlich wieder nämlich dazu geneigt zu sagen, ja, guck mal da, der. Da könnte man das auch ein bisschen mehr sehen, dass er Christ ist. Aber es geht erstmal um dich. Es geht um den Spiegel, den wir uns selber vorhalten. Und Jakobus tut das. Sein Kerngedanke ist nämlich, man muss den Unterschied merken. Ob jemand an Jesus glaubt oder nicht. Und ob jemand schon lange an Jesus glaubt oder erst kurz dabei ist. Unterschiede haben wir schon letztens angefangen. Jakobus sagt, Christen gehen anders mit schweren Zeiten und mit schweren Krisen um. Er bringt das auf die Spitze und sagt, Christen freuen sich an der Anfechtung, an der schweren Zeit, an der Traurigkeit. Was da rauskommt, geht's. Gisela schüttelt mit dem Kopf. Es ist nicht einfach. Er sagt nicht, der Schmerz ist toll, sondern er sagt, danach kommt was Gutes bei raus. Du wirst merken, Gott begleitet dich dadurch, durch die schwere Zeit. Man könnte es eben schön formulieren und sagen, Christen gehen ganz anders mit schweren Zeiten und Krisen um. Ist das aktuell? Ja. Wir sollten anders mit Corona umgehen, wir sollten anders mit dem Krieg umgehen, wir sollen uns nicht lähmen lassen von den Medien und der Panikmache. Wieso? Weil wir nicht Angst haben müssen, oh nein, die Welt geht unter. Das wissen wir. Aber Gott hält sie in seiner Hand. Egal, welche Krankheit es ist, egal, wie der Diktator gerade heißt, der Krieg führt, wir gehen anders damit um, weil wir am Ende der ersten Panik wieder zurückkommen zu Gott und sagen, hey, Gott hat die Welt in seiner Hand. Ich muss keine Verschwörungstheorien aufstellen, ich muss glauben. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann bin ich frei zu handeln. Dann bin ich frei zum Denken. Kann sogar helfen, die Schwierigkeiten in dieser Welt anzugehen. Im Kleinen erstmal. Arm und Reich ist das große Thema von Jakobus. Da kann jeder aktiv werden. Aber nicht, wenn man selber mit Verschwörungstheorien beschäftigt ist oder sich Gedanken macht, oh, ich darf keinen anfassen, ich muss mich verkrümeln in meine Wohnung, darf keinem helfen. Dann geht das nicht. Wenn ich frei bin und sage, ja, Krieg ist schrecklich, Krankheit ist schrecklich, aber jetzt gucke ich, wo ich helfen kann. Weil mich die Panik nicht ergreift. Christen gehen anders mit schweren Zeiten und Krisen um. Stimmt das? Passt das zu dir? Zweitens, ist noch Kapitel 1, sie triumphieren über ihre eigenen Fehler, über ihre eigenen Versuchungen, über ihre eigenen Sünden. Sie schieben das nicht Gott in die Schuhe und sagen, Gott, du stellst mir immer Fallen, du gibst immer schwere Aufgaben, du bist schuld daran, sondern der Christ erkennt, ich habe etwas in mir, das nicht in Ordnung ist. Er nennt das Begierden, Wünsche, Dinge, die ich gerne tue, die ich als Mensch gerne tue, die aber nicht. in Ordnung sind. Und ein Christ erkennt sich daran, dass er triumphiert über diese Versuchung, dieses Begehren, über die Sünde. Und das dritte Merkmal ist sein Hauptthema, wofür Jakobus eben auch bekannt ist. Der Christ ist Täter des Wortes. Er tut, was er sagt, er tut, was er glaubt. Das heißt also, ein Christ, der schon lange an Jesus glaubt, ist kein Theoretiker. Ist, jetzt könnte man ganz frech sagen, kein Theologe. Denn Logos ist das Wort und Theos ist Gott. Der redet nicht nur über Gott. Ein Theologe ist nicht das, was ein Christ sein soll. Es ist ein Schwätzer über Gott, kann man frech sagen. Ja? Wenn da keine Taten mit verbunden sind, ist Theologie nichts wert, sagt Jakobus. Mal gucken, ob sich einer meldet bei mir von den Theologen. Aber es ist so, das weiß auch jeder Theologe. Wenn man hier nur steht und labert und man verhält sich danach wie der letzte Henker, dann stimmt was nicht, das passt nicht zusammen, dann ist die Predigt nichts wert. Der Christ ist ein Täter. Der Theologe muss ein Täter sein. Ein Macher. Ein in die Tat Umsetzer. Schlüsselvers von Jesus dazu kennt jeder von euch. Matthäus 7. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Und natürlich ist für Jakobus klar, am Anfang des Tuns steht das Hören. Da kommen wir natürlich nicht drum rum. Das sagt Jakobus auch gar nicht. Deswegen legt er den Schwerpunkt aber trotzdem auf das Tun. Weil das Hören, das kennen wir alle. Aber er sagt ganz klar, wer etwas in die Tat umsetzen möchte, braucht einen Auftrag, braucht ein Wort, braucht etwas zu tun. Deswegen seid ihr hier. Deswegen sagte ich, Gott gebe euch ein Wort, damit ihr es umsetzt. Im Alltag, morgen, übermorgen, wenn ihr arbeitet, wenn ihr unterwegs seid, einkaufen seid, setzt es um. Es geht natürlich auch um die Art und Weise, wie ihr das Wort aufnehmt, den Auftrag. Jakobus schreibt, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Da steckt so viel drin. Das ist Kapitel 1, Vers 21. Lest ihn in Ruhe nochmal durch. Vielleicht habt ihr auch schon Gedanken dazu gemacht. Und dann kommt der Schlüsselvers. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Das Wort ist bei langjährigen Christen eingepflanzt. Viel Bibel lesen, viel Predigt hören, viel diskutieren, viel nachdenken, bedeutet, es hat sich viel angesammelt. Ihr, sie, du wisst viel. Bibelverse, vielleicht hakt's mal beim Auswendiglernen, aber ihr wisst, was drinsteht. Ihr wisst, was Gott von dir persönlich möchte. Ihr wisst auch, was nicht in Ordnung ist in eurem Leben. Und dann heißt es, das umzusetzen. Und dann ist wichtig, dass ihr diesen Vers wirklich versteht, Vers 21. Es ist kein Zwang, es ist kein Muss. Es darf keine Bitterkeit drin sein, keine Bosheit. Es geht hier um sanften Mut, das anzugehen. Nehmt das Wort auf mit Sanftmut und dann werdet zum Täter. Gott hat dir irgendwas aufs Herz gelegt. Und manchmal scheut man sich davor, das umzusetzen, weil es natürlich manchmal kostet. Es kostet, die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen. Aber wenn Gott dir das aufs Herz legt, sagt die Wahrheit, du sollst nicht lügen, dann setz das um in die Tat. Im Kleinen, im Großen. Notlüge bleibt eine Lüge. Versuch das hinzukriegen in deinem Leben. Geh das an. Mit Sanftmut lautet der Auftrag. Wieder wird es etwas konkreter bei Jakobus. Wieder gibt es neue Merkmale eines Menschen, der bereits längere Zeit an Jesus glaubt. Und zwar ganz konkret. Ein Christ, der lange an Jesus glaubt, hat folgende Merkmale. Er ist schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Wo findest du dich wieder? Wo finden Sie sich wieder? Auch vor dem Bildschirm. Alles drei Häkchen hinter? Oder, ach ja, der Pastor, schnell zum Reden und Hören, ja, ja, mal gucken. Schnell zum Hören, bist du das? Hörst du zu? Kannst du die Klappe halten? Bist du langsam beim Reden? Redest du nicht so viel, könnte man auch sagen? Lässt den anderen ausreden? Und wie sieht es mit dem dritten aus? Langsam zum Zorn, schreibt Jakobus. Regst du dich schnell auf? Kriegst du schnell ein rotes Köpfchen? Drei Merkmale. Machen die Sinn eurer Meinung nach? Merkmale eines Christen, der schon lange an Jesus glaubt? Ja, das ist das Wort Gottes. Das macht Sinn, nicht nur ein bisschen, sondern das ist die hundertprozentige Wahrheit. Das ist das Ideal. Dahin sollen wir streben, darum sollen wir uns bemühen, daran sollen wir arbeiten, daran soll man uns erkennen. Vieles im Wort Gottes leuchtet sofort ein. Natürlich ist Töten blöd. Natürlich ist Lügen blöd. Natürlich ist Ehebrechen blöd. Aber vieles, was einleuchtet, setzen wir schon noch lange nicht um. Vieles, das stimmen wir zu. Ja, Jesus, super. Finde ich gut, wie er das gelebt hat, aber das kriege ich nicht hin. Doch, wir können Gottes Wort in die Tat umsetzen. Die Frage ist, wollen wir das? Und das stinkt Jakobus. Wenn ihr den Brief lest, merkt ihr, der ist sauer. Jetzt macht doch was aus eurem Wissen, was ihr angehäuft habt. Ihr redet über die Bibel, ihr schmeißt euch Bibelverse an den Kopf. Und wo bleiben eure Taten? Wenn Reicher kommt, dann sagt er, ey, toll. Und wenn Armer kommt, hier, schmeißt sie auf den Boden da. Ist Platz für dich. Das geht nicht. Zeigt doch mal was. Setzt endlich das um, was da steht und was Jesus sagt. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Das ist das Problem auch in unserer Zeit. Wir lieben es zu reden und wir wollen nur das hören, was unserer Meinung entspricht. Nicht wahr? Ich meine, das war schon immer so. Ich glaube, das ist einfach menschlich. Das war vor 2000 Jahren so und das ist heute so und das wird auch in 2000 Jahren noch so sein. Andere Menschen sollen uns als Christen daran erkennen, dass wir schnell zum Hören sind, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Mit hochrotem Kopf auf einem zurennen und sagen, was du da gesagt hast, das kann nicht sein. Urteil, kein Heiliger Geist. Urteil, es kommt nicht von Gott. Der Heilige Geist, Gott, Jesus, wirken nicht im Zorn, wirken nicht in Hass und Wut. Und das wissen wir. Aber manchmal trifft uns etwas, das geht so tief rein und wir können nicht anders. Und da muss uns klar sein, im Nachhinein, oh, mein kleiner Zorn- und Wutausbruch war nicht in Ordnung. Das ist dann auch wieder das, woran wir einen Christen erkennen, dass er sich selbst und sein Verhalten, seine Worte, seine Taten, sein Denken beurteilt, im Spiegel sieht und nachher sagt, das war nicht in Ordnung, es tut mir leid. Gott vergib mir und dann kann man auch zum Nächsten hinrennen und auch sagen, das war nicht in Ordnung. Vor ein paar Tagen sagte noch jemand bei einer Sitzung, ich habe da was gesagt und ich habe gemerkt, das war nicht in Ordnung, ich muss dahin mich entschuldigen. Das ist auch ein Merkmal eines Christen, seine eigenen Taten, Worte, sein Denken beurteilen und um Vergebung bitten, wenn es nicht in Ordnung war. Also, was trifft auf Sie, auf dich zu? Schnell hören, langsam reden, langsam zum Zorn. Über ein Häkchen hinter, alles gut. Wenn irgendwo kein Häkchen dahinter ist, hast du was zu tun nach dem Gottesdienst, die nächsten Tage, Wochen, Jahre. Schon mal über Folgendes nachgedacht? Das ist eigentlich ganz witzig, habe ich gehört bei der Predigtvorbereitung. Wie viele Ohren hat uns Gott gegeben? Und wie viele Münder? Einen. Will uns Gott was damit sagen? Wir können mehr hören, als wir reden können. Stereo. Genial, oder? Ein Christ soll schnell zum Hören sein und langsam zum Reden. Wir haben zwei Ohren, wir haben zwei, na, wir haben einen Mund. Gut, dass ich die zwei habe. Also, vergesst das nicht. Zwei Ohren habt ihr. Moment, ich habe zwei Ohren, ich muss zuhören. Das ist der Auftrag von Jesus an mich. Hör zu. Und du lernst nicht, wenn du redest. Du lernst nichts. Du lernst, wenn du zuhörst und dann den ersten Schritt machst, in Sanftmut das umzusetzen. Im Buch der Sprüche im Alten Testament, Kapitel 10, Vers 19, heißt es, wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Und dann ist eben dieser Auftrag noch da, langsam zum Zorn zu sein, sich nicht so schnell aufzuregen, Ruhe zu bewahren, ruhig zu bleiben. Zorn, Wut, Bitterkeit sind Gefühle, die nicht von Gott kommen. Wer zornig ist und danach handelt, sollte wissen, dass es nichts mit Gott zu tun hat und daran arbeiten. Aus dem Zorn heraus kommt nichts Gutes. Jakobus sagt, es kommt keine Gerechtigkeit aus dem Zorn, schreibt er. Immer dann, wenn ihr zornig werdet oder richtig wütend oder ärgerlich, dann merken wir das doch immer schnell als erstes. Und da muss uns in dem Augenblick bewusst sein, Vorsicht, ich begebe mich hier auf einen Pfad, auf einen Weg, der nicht dem Pfad Gottes entspricht. Man kann sich ärgern über manches. Man kann sagen, da stimme ich nicht zu. Aber wenn man sich dann da reinsteigert und das immer größer wird und das Denken und die Gefühle bestimmt, der Zorn, die Wut, und da gibt es ja tausend Sachen, die das auslösen können, dann ist das in Gottes Augen nicht in Ordnung. Und da einen Weg mitzufinden, mit solchen Gefühlen umzugehen, ist ein Merkmal für uns Christen. Und das ist vielleicht noch schwieriger, als wenig zu hören, wenig zu reden und viel zu hören. Die eigenen Gefühle zu kontrollieren, im Zaum zu halten, ist schwer, aber ist ein Merkmal von uns Christen. Und wenn ihr das dann tut, wisst ihr, was dann passiert? Dann sagen die Menschen, die uns kennen und beobachten, hey, du, dieser Marc, der hat sich aber verändert. Der war doch früher immer so schnell aufbrausen und wurde immer so schnell zornig. Wie hat er das hingekriegt? Und das fällt auf, wenn euch Menschen kennen und ihr euch dann verändert habt. Die merken das und fragen dann oder reden im Hintergrund darüber. Und wenn sie dann merken, er hat sich verändert, weil er jetzt immer in die Kirche läuft oder weil er an Jesus glaubt oder weil er betet, dann habt ihr das Merkmal platziert in den Menschen, die um euch herum sind. Wenn die wissen, hey, der lügt nicht in der Firma, dann spricht sich das rum. Dauert vielleicht ein paar Jahre, aber das hat Auswirkungen. Wieso lügt er nicht? Wieso sagt er auch unbequeme Sachen und weicht nicht aus mit einer Notlüge oder Ähnlichem? Ja, der ist Christ. Ah, oh, der ist Christ. Das finde ich aber nicht schlecht. So geht Mission. Nicht von der Kanzel aus, mit leeren Worten, sondern mit eurem Leben. Dem, was ihr tut, wie ihr sagt, wie er mit anderen Leuten umgeht. Also, arbeitet an euch. Ihr wisst, was gut ist. Es steht im Gottes Wort, in der Bibel. Setzt es um. Menschen werden es bemerken und dann werdet ihr zum Ausweis Gottes. Zum Zeugen, dass Gott zum Besseren führt. All die Dinge, wenn ihr sie nicht tut, führen zu keinem Wachstum. Das heißt ja, es ist eingepflanzt, wenn ihr aufgepasst habt. Das Wort Gottes ist eingepflanzt in deinem Herzen, auf deiner Seele. Und wenn du nicht dran arbeitest, dann wächst es nicht. Das ist der Grundgedanke von Jakobus. Wenn du aber daran arbeitest, dann ist das so, wie wenn du von einem Beet eben die Steine entfernst, das Unkraut wegmachst, es gießt, es pflegt, dann wächst das Wort Gottes in dir und wird größer. Es reicht also nicht, wenn du nur den Zorn nicht rauslässt und dein Herz aber zerreißt vor Wut, sondern du musst an den Kern der Sache ran. Wenn der in Ordnung ist, wenn du schaffst, wirklich Zorn nicht mehr groß werden zu lassen, wenn du schaffst, schnell zu hören und wenig zu reden, dann hast du dein Beet eben bereitet für den Samen Gottes. Und dann wächst dein Glaube automatisch. Kennt ihr das Gleichnis von Jesus, der sagt, von dem Seemann, ein Seemann ging aus zu säen, Matthäus 13 ist das, und indem er säte, fiel etliches an den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf, anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und dann drei Verse später endet Jesus das Gleichnis mit den Worten, wer Ohren hat, und zwar zwei, der höre. Will sagen, es reicht nicht, eine fromme Fassade aufzubauen. Schön und fromm daherzureden. Wenn dein Herz nicht mehr zornig ist, wenn es trotzdem noch zornig ist und du redest zwar so, als ob alles in Ordnung ist, dann ist nur eine ganz dünne Erdschicht auf deinem Felsen. Und es bringt auch nichts. Du musst schaffen, dich zu verändern mit Gottes Hilfe. Bete darum, dass dein Zorn, deine Wutausbrüche ruhiger werden. Bete dafür, dass du bereit bist zum Hören. Bete dafür, dass du nicht so viel redest. Schon mal so gebetet? Also, Christsein heißt nicht nur oberflächlich arbeiten, sich nicht nur oberflächlich ändern, schön daherzureden, sondern es geht an den Kern der Sache. Und dann ist ein Merkmal von uns Christen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Wie gehst du mit anderen Menschen um? Behandelst du alle gleich oder rümpfst du auch die Nase bei dem einen oder anderen? Egal, ob er hoch steht oder eben niedrig ist. Es ist egal. Wie gehst du mit anderen Menschen um? Mit Flüchtlingen, mit Chinesen, mit Australiern, mit arm, mit reich, mit doof, mit dick, mit dünn. Kannst du alles aufzählen. Wir als Christen sind doch schon viel weiter, als die Gesellschaft ist. Wir sollen jeden erst einmal gleich behandeln. Kapitel 2 ist das, ich lese es nochmal vor, weil es das in sich hat. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei vom allen Ansehen der Person. Erstmal ist es nicht unser Job zu sagen, ach, das ist nur ein Hauptschüler oder der hat die Schule geschmissen oder er hat keine richtige Ausbildung. Oder guck mal, wie fett er ist, was hat er hier zu suchen? Oder guck mal, ein Schwuler, guck mal, eine Lesbe, guck mal, eine Hure, guck mal, einen einfachen Arbeiter, guck mal, ein Schüler, guck mal, ein Versager. Ihr könnt die Liste endlos fortsetzen. Der Glaube an Jesus soll frei bleiben vom Ansehen der Person. Schwer. Aber daran sollen wir arbeiten. Und man merkt es doch, wenn dir das wichtig ist und wenn man sich hinkriegt und man sich bemüht, man sich vielleicht dafür entschuldigt, man merkt es. Das heißt nicht, dass man die Wahrheit verdrehen soll. Es heißt, ich soll den anderen nicht beurteilen nach dem, was er ist, aber trotzdem bei der Wahrheit des Evangeliums bleiben. Und dann auch die Sachen benennen, die nicht in Ordnung sind. Auch die Sünde benennen, ja. Aber erstmal frei von allem Ansehen der Person. Das Evangelium Christi, der Tod am Kreuz, seine Auferstehung gilt für jeden Menschen, egal wer es ist. Das ist die Botschaft. Schwer. Und dann kommt diese coole Beispielgeschichte mit dem Ring und der in den Gottesdienst kommt und dann einen extra Platz kriegt, also richtig konkret. Aber ihr wisst, worum es geht. Man kann es natürlich auf arm und reich beschränken. Aber es geht um viel, viel mehr. Frei von Ansehen der Person. Beurteilt andere Menschen nicht nach dem, was sie sind oder wie sie sich geben, wie sie leben. Klar kann man sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist eine Prostituierte, mit der rede ich doch nicht. Und Jesus hat es getan und die haben ihn fertig gemacht deswegen. Was, der sitzt mit Zöllnern, mit Betrügern, mit Geldeintreibern und mit Huren und Prostituierten an einem Tisch? Ja, machst du das? Mit dem Abschaum der Gesellschaft oder eben der Abschaum der Gesellschaft kann auch oben sitzen. Ne? Kann auch verachtete Elite sein. Ach, guck mal, diese Reichen, die gehen mir auf den Zwirn. Mit denen will ich noch nichts zu tun haben. Egal wer es ist, als Christ solltest du kein Problem haben, mit ihnen an einem Tisch zu sitzen. In Hermannsburg, wo ich studiert habe, da kamen immer öfters Besucher, ganz viel aus Südafrika. Und die setzten sich dann immer bei uns an den Tisch beim Mittagessen. Und einer sagte dann irgendwann, ist aufgestanden, rannte raus und er kam wieder und sagte, es tut mir leid, ich kann nicht mit einem Schwarzen am Tisch sitzen. Er hat sich selbst erschrocken vor sich selber. Und hat dann gemerkt, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich als Christ es nicht schaffe, mit Menschen, die ich vielleicht persönlich irgendwie nicht leiden kann, es nicht schaffe, am Tisch zu sitzen. Und jetzt, wenn er sagt, oh nein, wie kann der? Denkt euch die Person aus, die ihr nicht mögt, oder die Nation oder den Menschen, und der sitzt bei euch am Tisch. Ist nicht einfach. Aber als Christ haben wir dann die Aufgabe, frei von der Person dem anderen zu begegnen und ihm dann das Evangelium zu verkünden. Nur da muss ich erstmal mit ihnen am Tisch sitzen können. Sonst kann ich gar nichts verkündigen. Jakobus ist arm und reich. In der Gemeinde, da bei denen scheint arm und reich ein echtes Thema gewesen zu sein. Er sagt klar, Armut ist keine Schande und kein Fluch. Und Reichtum ist keine Sünde. Aber die Situation des Armen zu ignorieren und ihm oder ihr nicht zu helfen oder den Reichen besonders in der Gemeinde bevorzugt zu behandeln, ist schon Sünde. Versteht ihr? Beides entspricht nicht dem Liebesgebot Gottes und Jesu. Den Nächsten lieben wie sich selbst und natürlich Gott lieben. Der Arme darf nicht ignoriert werden und der Reiche darf nicht bevorzugt behandelt werden. Frei vom Ansehen der Person. Und Jakobus benennt wieder das Problem frei heraus. Nicht im Unterschied zwischen Reich und Arm liegt die Sünde, sondern wenn die Menschen aufgrund dessen in der Gemeinde unterschiedlich behandelt werden. Oh, den muss ich besonders umgarnen, da weiß ich, der hat ein paar Millionen auf dem Konto und ich brauche doch für meine 35% Pastorengehalt ein bisschen Knete. Ja, da schleime ich mich richtig ein und dann überweist er mir was und wenn ein Armer kommt, hast du mal irgendwie ein Brot oder so, dann sage ich, nee, ich muss erstmal mein Gehalt klar machen hier, 35% klar machen bei dem Reichen. Das geht nicht. Und er wird, ihr habt es eben gehört, ganz erschreckend konkret. Ich kann nicht sagen, auf dem Weg zur Kirche treffe einen Obdachlosen, der mich fragt, hast du mal einen Euro? Hast du mal ein Brot für mich? Kannst nicht sagen, ich wünsche dir Gottes Segen, aber oh, ist schon spät, ich verpasse den Gottesdienst und gehst weg. Das geht nicht. Und dann kommt Jakobus auch und sagt, der wahre Gottesdienst ist Witwen und Waisen zu helfen und natürlich auch den Armen, die das brauchen. Das heißt, wenn du dich dann um diesen Obdachlosen kümmerst, ihm entweder einen Euro gibst oder sagst, gut, lass uns mal eben gehen zum Bäcker, ich kaufe dir ein Brot und du kommst hier spät zum Gottesdienst, alle gucken dich ganz böse an. Dann kannst du sagen, hey, ich habe den wahren Gottesdienst schon vollbracht. Versteht ihr? Schön, dass ihr alle hier sitzt. Aber wenn ihr unterwegs auf dem Weg hierher einen Auftrag kriegt, zu helfen, für arme Menschen da zu sein oder für Menschen, die seelische Not haben, dann bleibt bitte weg und kümmert euch um diesen Menschen und sagt nicht, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen, ich muss in den Gottesdienst, habe keine Zeit für dich. Und dann hier sitzen und ganz fromm tun und beten und Jesu Wort hören, aber nicht tun. Und dann sagt Paulus, das kann doch nicht sein. Der hat solche Geschichten gehört von dieser Gemeinde und sagt, das kann doch nicht sein. Dem stinkt das. Dieses theoretische Christsein. Das ist hart, soll sich jeder überprüfen, auch ich, jeder, wer sich mit Jakobus beschäftigt, kommt dahin, dass er selber auf sein Leben gucken muss. Ein weiteres Merkmal eines langjährigen Christen ist also, dass er Menschen gleich behandelt und ihnen grundsätzlich erstmal Respekt entgegenbringt, der, wenn das glaubt, dass Gott alle geschaffen hat, dann weiß er auch und lebt das, dass jeder ein Geschöpf Gottes ist. geschaffen von Gott. Und dann hat doch jeder erstmal Respekt verdient. Gott hat dich gemacht, ich ziehe meinen Hut vor dir. Und dann kann die Botschaft des Evangeliums platziert werden. Denn das sagt Jakobus auch. Er sagt auch, redet zu den Juden über das Gesetz des Alten Testamentes und kommt zum Schluss ganz geschickt auf das Gesetz der Freiheit zu sprechen. Wo Luther zähneknirschend liest und sagt, wieso sagt er nicht ganz klar, das ist die Botschaft des Evangeliums, Jesus Christus lebt, nur durch Gnade wirst du gerettet. Aber Jakobus sagt, durch das Gesetz der Freiheit wirst du gerettet und meint genau dasselbe, was Luther gerne hätte und was Paulus auch meint. Aber er setzt eben an bei dem, was sie wissen. Das Gesetz ist keine Freiheit der Juden. Das Gesetz ist ein erhobener Zeigefinger. Die Freiheit kommt erst durch Jesus Christus dazu. Kommt zum Ende. Der Predigttitel lautet, Glaube zeigt sich in der Liebe. Ich kann nicht sagen, Gott liebt, ich habe Gott lieb und Jesus spielt gar keine Rolle oder nur eine kleine Rolle in meinem Leben, weil es ist Gottes Sohn. Wenn ich Gott liebe, muss ich auch Jesus Christus lieb haben. Ich kann auch nicht sagen, ich liebe Gott und behandle Menschen dann nicht gleich, frei von ihrer Person. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott und ich rede mehr, als dass ich zuhöre. Und ich kann nicht sagen, ich liebe Gott und werde schnell zornig. Dann passt etwas nicht zusammen. Dann habe ich einen Job zu tun. Dann muss ich da ran. Das heißt, Liebe, wer wirklich Gott liebt, macht das erkennbar in seinem Leben. Das muss Auswirkungen haben. Man muss es sehen können an einem, am Denken, am Sprechen, am Tun. Sonst stimmt was mit der Liebe nicht. Dann ist das keine Liebe. Und da muss ich dahin zurück, wenn ich das nicht hinkriege, dann stimmt was mit meiner Beziehung zu Gott und zu Jesus nicht, zum Heiligen Geist. Dann ist das keine Liebe, dann muss das irgendwas anderes sein. Und da muss ich dann ansetzen. Wenn ich wirklich Gott liebe, dann ist es mir wichtig, dass ich das umsetze, was in Gottes Wort geschrieben steht. Und davon haben wir heute einiges gehört. Woran erkennen wir, dass ein Mensch schon lange an Jesus glaubt? Woran erkennst du an dir selbst, dass du an Jesus glaubst? Amen.